Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde, wurde angekündigt, eine historische Predigt zu halten. Aber ich will sagen, es ist keine alte Predigt, die ich euch halte, sondern eine ganz neue. Und ich freue mich, dass wir auch eine gute Zeit haben. Und ich habe vor mir aufgeschlagen die Apostelgeschichte und dort das Kapitel 11. Und wer ein Bibelbuch zur Hand haben sollte, den lade ich ein, ruhig die Texte aufzuschlagen, denn wir werden uns mit einigen Texten in diesem Kapitel etwas beschäftigen. In alter Zeit hat ja jeder seine Bibel dabei gehabt. Wenn man so eine Gemeinde besuchte irgendwo, wo man noch nie war, dann sah man doch einige dahingehen mit einer Aktentasche. In dieser Aktentasche war das Gesangbuch. Und auch die Bibel. Heute haben wir da Bibeln hinten auslegen und da sagt sich mancher, was soll ich da schwer tragen? Die leih ich mir aus. Nur in der eigenen Bibel macht man sich gewisse Anmerkungen, habe ich auch gemacht, wird er gleich merken. Und man prägt sich Textbuch, was man so hat, biblischen Textbuch, doch das eine oder andere besser ein. Jetzt wollen wir uns mit einer interessanten Darstellung etwas auseinandersetzen und zwar Apostelgeschichte, Kapitel 11. Ich lese hier die Verse 19 bis 21. Da die aber zerstreut waren in der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen umher bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien und redeten das Wort zu niemand als allein zu den Juden. Es waren aber etliche unter ihnen, Männer von Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochien und redeten auch zu den Griechen und predigten ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl ward gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Das ist ein sehr schöner Bericht, den wir hier lesen. Er fing aber die Darstellung hier etwas traurig an, denn wir werden erinnert an den Stephanus, der ja einer von den 7 Diakonen war in der Gemeinde in Jerusalem damals, nach der Pfingstpredigt, die sich dort gestaltet hat. Und er hat auch gepredigt, auch als Diakon, und er kam in Auseinandersetzung mit dem Hohen Rat. Und es waren einige deutliche Worte gefallen, man kann das im Kapitel vorher lesen. Und in diesen deutlichen Worten waren die Mitglieder des Hohen Rates so erregt, dass sie gegen ihn sprachen und das Volk hat Steine genommen und hat ihn umgebracht. Er war eigentlich der erste Märtyrer gewesen. Aber es reichte damals dem Volk in Jerusalem nicht, sondern jetzt fingen sie die an, die Nachfolger Jesu waren, auch zu verfolgen. Und nun wird uns in diesem Bericht, auch von dem Lukas wieder, vermittelt, dass sie von Jerusalem weggingen, bis nach Phönizien, bis nach Zypern sogar, übers Mittelländische Meer gefahren und bis nach Antiochien. Wenn man sich das so überlegt, dass nur durch den Glauben an Jesus die Menschen damals ihr Heim verlassen mussten und alles, was sie besessen haben. Wir haben es heute in dieser Situation noch nicht so. Aber wenn man das überlegt, dass diese Menschen, die ja damals so ortsgebunden waren, letztlich ihre Heimat verlassen mussten, wir wissen ja, dass, wie das war nach dem letzten Krieg, und dann irgendwo sehen mussten, wo sie unterkommen konnten. Aber das Erstaunliche dabei ist, dass wir in diesem Text lesen, dass sie in Deutlichkeit das Evangelium verkündigt haben. Sie waren also nicht so erschüttert und so traurig und waren auch nicht gegen Gott eingestellt, dass er das alles zugelassen hat, sondern die fingen an den Orten, wo sie jetzt waren, die Botschaft zu verkündigen. Und einige, wird uns ja hier berichtet, die kamen bis nach Antiochien in Syrien. Antiochien war damals in Syrien eine sehr große Stadt, die drittgrößte Stadt im Römischen Reich. Nach Rom, nach Alexandrien kam dieses Antiochien. In Antiochien lebten damals zwischen 200 und 250.000 Menschen. Sonst hat man so eine Vorstellung über die Städte da in Palästina. Wer da schon mal rumgereist ist, da nennt man die Städte, und das war nach unseren Begriffen ja kleine Dörfchen. Aber Antiochien war eine Großstadt damals. Und jetzt können wir noch mehr staunen. In Antiochien hatten sie sogar in der Nacht Beleuchtung der Straßen. Vor 2000 Jahren. In Antiochien lebten auch viele Juden in der Diaspora. Sie hatten ein eigenes Viertel dort. Antiochien war eine Stadt, die an dem Fluss lag, Orontes, und direkt zum Abhang eines Felsens angelegt, mit schönen Häusern und Gebäuden. 300 vor Christi Geburt war sie gegründet worden durch den Seleukus dem Ersten. Und die Leute hatten sich dort niedergelassen. Auch die Römer hatten Theater gebaut, und ganz in der Nähe von dieser großen Stadt war ein Tempel, der dem Apollos geweiht war, denn in Antiochien, da herrschte so der hellenistische Geist, Philosophie und Kunst und was da alles mit zusammenhing, und da reisten die Christen nun hin. Antiochien war die Residenzstadt des kaiserlichen Legaten für Syrien und auch für Judäa zugleich. In Judäa war nur der Prokurator Pontius Pilatus, kennen wir, oder der Felix. Und die Soldaten waren Hilfstruppen in Caesarea stationiert, aber in Syrien waren zwei römische Legionen. Interessant ist, dass auch in Antiochien bis 4 vor Christi Geburt ein römischer Legat regierte, von dem jetzt sehr viel gesprochen wird, denn der hieß Varus. Der Varus, der nachher Legat war hier in Germanien und der dann untergegangen ist mit seinen 3 Legionen im Teutoburger Wald, so wird das bis jetzt berichtet. Die suchen ja immer noch das Schlachtfeld im Augenblick, die Historiker. Es ist interessant, dass der da unten war, ein Verwandter vom Kaiser Augustus, dort auch residiert hat, wo diese Christen jetzt hingewandert sind. Und zuerst wurde, wie das üblich war, den Juden die Botschaft verkündigt, weil die Juden damals, auch die, die jetzt an Jesus glaubten, immer noch der Meinung waren, wir sind das auserwählte Volk. Nun war aber kurz vorher etwas passiert, und zwar in Caesarea. Dort war ein römischer Hauptmann stationiert, Cornelius. Er gehörte zur 2. italischen Kohorte, die dort stationiert war in Caesarea. Ursprünglich waren das römische Bürger, die auch aus Rom kamen. Und der Cornelius war einer der 6 Zenturien, Hauptmann würden wir in Deutsch sagen, und er war gläubig geworden, Heide. Und wir kennen ja die Geschichte, die in diesem Kapitel vorher geschildert wird, dass der Petrus Hinweise bekam, diesen Cornelius zu besuchen, und er hat ihn auch besucht. Und er hat ihm die Botschaft von Jesus übermittelt. Und er wird uns berichtet, der Cornelius nahm diese Botschaft an, und seine Angehörigen und Verwandten, die da auch wohnten, hörten dasselbe und sie ließen sich taufen. Und wir würden mir sagen, es war ja wunderbar, nur als der Petrus nach Jerusalem zurückkehrte, gab's Ärger. Warum? Wie konnte der Petrus zu einem Heiden gehen? Wie konnte der Petrus noch mit einem Heiden essen? Da waren die ganz außer, die zur Gemeinde in Jerusalem zählten. Und der Petrus hatte große Schwierigkeiten, denen klarzumachen, dass er ja nicht von sich aus dahin gewandert ist, sondern dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Kennt ja die Geschichte, von der Vision, die der Cornelius hatte, weil er ein gläubiger Mensch war. Und der Cornelius war der erste Heide, dem die christliche Botschaft verkündigt wurde. Und das konnten die, die aus dem Judentum kamen, gar nicht verstehen. Und jetzt lesen wir hier ganz deutlich in diesem Text, Vers 20, und sie redeten auch zu den Griechen, zu den Heiden, und predigten ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus. Antiochien ist für die christliche Gemeinde eine große Bedeutung geworden. Was hat Jesus den Jüngern damals gesagt, als er ihnen noch nahe war? Soll gepredigt werden durch die Kraft des Heiligen Geistes hier in Judäa und in Samarien und in der ganzen Welt. Und jetzt mussten sich die, die aus dem Judentum kamen, daran gewöhnen, dass auch den Heiden, den Menschen auf Erden, die Botschaft gebracht werden sollte. Denn bislang glaubten sie immer, es muss, wenn einer zu Jesus kommen will, ein Heide erst Jude werden. Und dann ist das möglich, dass er akzeptiert wird. Aber hier wird in aller Deutlichkeit uns berichtet, dass den Juden die frohmachende Botschaft verkündigt wird und dass auch den Heiden diese Botschaft nahegebracht wird. Und dann lesen wir in Vers 21 einen sehr, sehr wichtigen Satz. Da steht geschrieben, und die Hand des Herrn war mit ihnen. Wenn die Hand Gottes nicht mit denen ist, die sein Wort verkündigen, dann wird da nichts geschehen. Die Menschen, die sich zu Jesus bekannten, die hatten keine große Ausbildung bekommen. Sie hatten von den Aposteln nur das Wort gehört, das ihnen übermittelt worden war, dass Jesus auferstanden ist von den Toten und dass er wiederkommen wird. Die haben nicht extra in Antioch ein Institut gegründet, um erstmal herauszuforschen, wie es wissenschaftlich möglich ist, diese Leute anzusprechen. Die hatten auch Hochschulen in Antiochien. Die haben die Leute nicht erstmal auf die Hochschulen geschickt, dass die da entsprechende hellenistische Lebensart da lernten, sondern ganz schlicht, sie haben das Evangelium verkündigt. Diejenigen, die flüchten mussten aus Jerusalem, aber die waren so begeistert, weil sie wussten, das ist ja nicht unsere eigentliche Heimstätte hier, sondern wir haben ja die Hoffnung, einmal dahin zu kommen, wo Jesus jetzt ist, wenn er uns holen wird am Ende der Zeit. Und wenn man diese Zeilen hier liest, dann wird man freudig, denn da heißt es dann, aufgrund dessen, dass die Hand des Herrn mit ihnen war, wurde eine große Zahl gläubig und bekehrte sich zu dem Herrn. Das ist das, nach dem wir uns ja heute sehnen. Die wurden damals immer mehr, darf ich gar nicht sagen, und wir im Augenblick scheinen immer weniger zu werden. Und vielleicht sollte man mehr so ein bisschen aus dem lernen, was uns hier berichtet wird von den damaligen Ereignissen. Antiochien war eigentlich die Stadt, von der nachher die Weltmission ausging. Und von Antiochien reisten dann die ersten Missionare in die verschiedenen Länder dieser Erde. Nun ist interessant, Antiochien lag 500 Kilometer entfernt von Jerusalem. Also die mussten ja zu Fuß laufen, hatten einen weiten Weg, bis die da nach Antiochien gekommen waren, zu der schönen, großen Stadt mit breiten Straßen und allem, was dazugehörte. Aber es sickerte dann in Jerusalem doch durch, was da in Antiochien geschah. Was haben die mitgekriegt? Gab damals noch keine Post wie heute und eine Zeitung gab es auch nicht. Aber irgendwie kriegten die in Jerusalem, war eine große Gemeinde dort, kriegten die das mit. Und jetzt überlegten sie, waren kluge Leute gewesen, wen schicken wir denn zur Hilfe denen nach Antiochien zu? Und der Petrus wird da keine große Lust gehabt haben, denn der hatte ja die Schwierigkeiten mit dem Cornelius erlebt. Und jetzt überlegten sie, Wer wäre denn geeignet? Na, heute denkt man oft nicht so drüber nach. Da schickt man die Einzelnen da irgendwo hin und dann müssen die sehen, wie die zurechtkommen. Aber damals haben die gut durchdacht und haben einen Mann ausgesucht, der uns ja bekannt ist, und der wird in den folgenden Texten auch näher geschildert. Vers 22. Es kam aber diese Kunde von ihnen vor die Ohren der Gemeinde zu Jerusalem. Und sie sandten Barnabas nach Antiochien. Wer war dieser Barnabas gewesen? Interessant, sich mal so ein bisschen mehr mit den Persönlichkeiten zu beschäftigen. Den Namen, den kennen wir. Aber wer war denn der Barnabas? Der kam aus Zypern, aus einer Gegend, griechischer Einfluss, hellenistischer Einfluss. Der war also bewandert mit dem Heidentum. Der Barnabas war getauft worden zu Pfingsten. Und er gehörte zur christlichen Gemeinde in Jerusalem. Und als aufgerufen worden war, zu spenden für die Gemeinde, für die, die in Not sind, da hat er seinen Besitz auf Zypern verkauft und hat das Geld dem Petrus vor die Füße gelegt. Und jetzt hat er mit seiner Hände Arbeit seinen Unterhalt verdienen müssen. Er war mit ganzer Hingabe auf der Seite Gottes. Ob wir das auch so sind wie er, ist die große Frage. Aber er war entschieden dafür und ihn haben sie hingeschickt und er musste jetzt 500 Kilometer, wir konnten nicht wieder Eisenbahn fahren, sondern laufen, bis nach der Stadt Antiochien. Und er wird uns mitgeteilt, dieser Barnabas, Vers 24, war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Dieser Barnabas war ein Cousin von dem Markus, waren also miteinander verwandt gewesen. Und der Barnabas kommt jetzt zu Antiochien und war beglückt, was er dort gesehen hat. Viele haben sich für Jesus entschieden und viele haben sich gelöst aus dem Heidentum, haben sich gelöst aus dem Judentum und haben jetzt zu dem gesehen, der ja ihnen verkündigt hat, ich will wiederkommen. Aber das Interessante dabei ist, dass der Barnabas ihnen einen guten Rat gibt. Und den guten Rat finden wir in den letzten Worten des Vers 23. Hochinteressant, mal so die Textabschnitte mal genau zu lesen und zu durchdenken, welchen Rat gibt er denen denn? Dass sie mit festem Herzen an dem Herrn bleiben sollten. Was ist denn leider für uns das große Problem? Das große Problem ist, dass manche mit Begeisterung sich für Jesus entscheiden. Aber wenn dann die Zeit so weitergeht, ist die Gefahr, dass man müde wird. Wir kennen manche Geschwister, die so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte müde geworden sind. Und das wusste der Barnabas, denn er hat die Erfahrung offensichtlich gemacht, dass auch in Jerusalem in der ersten Begeisterung manche sich entschieden hat, aber dann durch den Lauf der Dinge der Betreffende müde geworden ist. Und wir sollten bemüht sein, auf dieses Wort zu achten, dass wir im Glauben nicht müde und in manchen Dingen nachlässig werden. Ich kann mich als Kind erinnern, ach, da war ich jetzt 70 Jahre her, meine Schwestern waren ja alle älter als ich und die waren träge in der Jugendarbeit und da war ein nettes, jugendliches Ehepaar. Netter Mann, nette Frau in der Gemeinde. Arbeiteten in der Jugend fleißig mit, waren im jeden Gottesdienst, waren die da. Auf einmal kam eine Zeit, da fehlten die öfter. Und einmal fehlten sie ganz, und da kriegte ich mit, da haben die sich von der Gemeinde gelöst. Warum? Der Mann von diesem Ehepaar, sie hatten keine Kinder, war Adventistenkind. Die Eltern schon waren in den 20er Jahren zur Gemeinde gekommen und haben ihn erzogen. Und die waren der Meinung, Jesus kommt bald. Da brauchst du nicht viel lernen mehr, brauchst auch nicht viel studieren mehr. Jesus kommt doch bald. Und was hat er gemacht? Er hat gerade eine Arbeit noch gefunden, das gab's damals, heute seltener, an der Tankstelle. Dann musste er so pumpen da, wer das weiß von früher hier, so 5 Liter immer, und dann wurde das in den Tank da. Das war seine Beschäftigung. Und darüber hat er sich geärgert. Jesus war ja noch nicht gekommen und er pumpte immer noch an der Tankstelle. Und machte den Eltern Vorwürfe, dass sie so Überlegungen hatten, brauchst du nichts lernen, Jesus kommt bald. Und das hat ihn so zermürbt, dass er sich von der Gemeinde gelöst hat und hat sich einen anderen Beruf gesucht, musste sabbats arbeiten, damals war das noch, will Geld verdienen jetzt. Müde geworden. Der Barnabas wusste das auch und das wissen wir auch heute. Wir würden uns freuen, wenn alle, die in der Gemeinde auf der Liste stehen, so munter wären. Dann wären alle Plätze hier, die wir haben, besetzt. Aber leider sind wir auch heute in dieser Gefahr. Und das sollten wir aus diesen Zeilen so ein bisschen lernen. Aber der Barnabas war außerdem ein kluger Mann, denn er kam jetzt auf einen Gedanken. Er hatte einen kennengelernt, einen sehr tüchtigen, nämlich den, der als der Stephanus gesteinigt und umgebracht wurde, dabei stand. Das war der Paulus. Der Paulus durch eine Offenbarung Jesu wurde ganz verändert. Der Paulus, oder Saulus, wie er hieß, da in Tarsus geboren, entstammte dem Stamm Benjamin und seine Eltern waren gläubige Juden gewesen natürlich, hat gute Schulen besucht, er war Pharisäer, war nach Jerusalem gekommen, kam in die Nähe des Hohen Rates und wurde dann so eine Art Kommissar zur Verfolgung derer, die an Jesus glaubten. Und er stand dabei, als die Stephanus umgebracht haben. Er hat dann in Damaskus 3 Jahre gewirkt und dann kam er nach Jerusalem und Jerusalem bekam er große Probleme mit den Juden, mit denen er früher zusammengearbeitet hat. Und da ist er zurückgekehrt nach Tarsus, nach Zilizien. Tarsus war auch eine wichtige Provinzhauptstadt von Zilizien damals, als die Römer dort herrschten. Und da ist er 10 Jahre etwa geblieben. Auch gewirkt, aber ganz im Stillen. Und auf ihn kommt jetzt der Barnabas, der sagt, wir brauchen hier in Antiochien, gab 16 Städte, die den gleichen Namen hatten, aber das war die größte in Antiochien, in Syrien. Wir brauchen einen geeigneten Mann, der die Botschaft verkündigen kann und der auch die hellenistischen Ideen dabei berücksichtigt. Und dann fuhr der nach Tarsus, wanderte nach Tarsus und holte den Paulus. Und da wird uns jetzt berichtet, Vers 25, Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen, und da er ihn fand, führte er ihn nach Antiochien. Und sie blieben bei der Gemeinde ein ganzes Jahr und lehrten viel Volks. Also aus diesen Texten kann man viel entnehmen. Was haben die da gemacht? Der Paulus mit dem Barnabas zusammen. Barnabas war ja ein Levit, der kam aus dem Stamm Levi. Die haben sich hier zusammen verbunden und haben das Volk gelehrt ein ganzes Jahr. Die haben ja nicht nur kurz mit denen geredet und die dann getauft, sondern die haben sie genau unterwiesen. Und da meine ich, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich kenne Menschen, die getauft wurden, aber die vorher gar keinen richtigen Unterricht gekriegt haben. Als ich meine erste Frau, die ja dann auch verstorben ist, leider so ähnlich wie es jetzt passierte, sie ist in einem adventistischen Elternhaus aufgewachsen und da kam der Prediger eines Tages zu ihr und sagt, du möchtest doch auch mal getauft werden. Also so 15, 16 waren, da sagte sie ja. Und er sagt dann, du weißt ja schon alles von deinen Eltern und da wurde die getauft. Und dann später habe ich sie geheiratet und er sagte, weißt du, ich kriege ja überhaupt keinen richtigen Unterricht. Und wenn du jetzt nicht als Prediger hier tätig, dann hätte ich ja gar nichts mitbekommen. Warum? Weil man das als selbstverständlich angesehen hat. Ich habe selbst erlebt, auch hier in dieser Gemeinde, sagte ich dem Kollegen hier, da möchte jemand getauft werden. Und 14 Tage später war ich schon getauft und dachte, die kriegt erst mal ein halbes Jahr Unterricht. Da sagt er, nee, ich habe die besucht und die war mit dem Tau und dazu unter Wasser getauft. Und da muss ich euch ehrlich sagen, das ist eigentlich hier vorbildhaft gewesen. Die hatten einen gewissenhaften Unterricht gegeben. Hatte jemanden gesprochen, der in der Ukraine gearbeitet hat, 3 Wochen lang. Und da kam der zurück und erzählte, wir haben 20 Leute getauft. Und da fragte ich den, wie habt ihr das gemacht? Als ich in Kirgisistan war, vor 10 Jahren, da waren wir 4 Wochen dort und haben jeden Tag einen öffentlichen Vortrag gehalten. Nur ich durfte keinen Menschen da zu Hause besuchen, weil sie Angst hatten, dass mir was passiert. Es waren ja Moslem und alle möglichen Leute da. Ich kriegte extra noch einen Leibwächter, der mich da begleiten musste, aber ich durfte keine Hausbibelstunden geben. Und nach 14 Tagen kriege ich einen Bescheid von dem Vorsteher, wo der Ott dort, der sagt, also du musst aber die Evangelisation mit einer Taufe abschließen. Eieieiei. Also normalerweise haben wir mindestens ein halbes Jahr die Einzelnen früher unterwiesen und ich konnte ja gar nicht zu Hause besuchen. Nach 14 Tagen sollte ich jetzt schon eine Taufe machen. Naja, wir haben das so geklärt, dass ja der Prediger am Platze schon einige zur Taufe bereit hatte und eine ganze Reihe kannte er, die zum Gottesdienst schon seit einer ganzen Jahr Zeit kamen und die dann durch so eine öffentliche Vortragsarbeit dann so den letzten Stoß kriegten und dann wurden die getauft. Und die anderen hatten sich 30 gemeldet, da sagten, ihr kommt noch nicht dran, sondern ihr müsst jetzt erstmal richtiges Studium mit absolvieren. Und in der Ukraine hörte ich, dass mir der Betreffende sagt, ach, wir sind da hingefahren und haben einen Saal gemietet, haben schöne Lieder gesungen, das haben die Leute gern gehört. Und dann immer selbe Lieder und wir waren ganz begeistert, haben ihnen Geschenke mitgebracht und so. Und dann haben wir gesagt, wer will sich denn für Jesus entscheiden? Und da haben die sich gemeldet, aber dann müsst ihr euch taufen lassen. Und da haben sie die getauft. Aber von Unterricht, dass die regelmäßig den Sabbatgottesdienst besuchen sollen, den Sabbat heiligen, dass die Zehnten bezahlen sollten nach biblischer Schrift, wurde überhaupt nichts gesagt. Ja, und danach waren manche, die das sich entschieden haben, erstaunt, wo sie ja jetzt hingeraten waren. Aber die da hatten ein ganzes Jahr die Leute gewissenhaft unterrichtet. Und jetzt steht etwas Schönes da. Da steht nämlich in dem Vers 26, und es wurden die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt. Wie wurden die denn bis dahin genannt? War eine Sekte. Paulus spricht von der Sekte der Nazarener. Ja, so abgefallene von der Judengemeinde, eine Sekte. Jetzt kann man natürlich diese Bezeichnung Christen von zweierlei Seite aus sehen. Konnte einerseits ein Spottname sein und es konnte andererseits ein Ehrenname sein. Aber beides zeigt, dass man diese Menschen so genannt hat. Warum? Weil sie, das steht auch im Text hier, Jünger, Nachfolger Jesu gewesen sind. Von Antiochien aus kommt dieser Name in die Welt. Jetzt nennt man diese Leute Christen. Warum hat man sie Christen genannt? Weil sie Jesus als ihr Vorbild, als ihren Erretter und Erlöser ansahen und weil sie wussten, dass dieser Jesus wiederkommen wird, dieser Christus, um ihnen Hilfe zu schenken dadurch, dass sie teilhaben dürfen im Reiche Gottes. Die wurden Christen genannt. Heute nennen sich viele Menschen auf dieser Erde Christen. Wisst ihr auch, wie viel? Wie viele Erdbewohner gibt's denn? Oh, das ist eine schwere Frage jetzt. Über 6 Milliarden. Und von den 6 Milliarden ist jeder dritte das heißt ist, nennt sich jeder dritte Christ. 2 Milliarden. Moslem gibt es 1.200.000 und das andere verteilt sich so. Aber es gibt 2 Milliarden Christen. Jetzt ist die Frage, sind das wirkliche Christen, so wie die damals in Antiochien? Oder nennen die sich nur Christen? Und jetzt stellt man fest, dass diese 2 Milliarden Christen sich ja aufsplittern in die verschiedensten Glaubensgemeinschaften. Wir sagen Konfessionen, es gibt eigentlich protestantische Glaubensgemeinschaften über 250 verschiedene Art, vielleicht sind es auch jetzt noch mehr geworden. Und diese unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften oder Kirchen, wie sie sich nennen, haben auch unterschiedliche Auffassungen von Christus. Da gibt's Leute, führende Leute bei uns in Deutschland, die sagen, dieser Christus war nur ein Mensch wie wir. Der hat da als Wanderprediger und als Prophet gewirkt und ist er gestorben und er ist im Grab verblieben. Viele, viele, die sich Christen nennen, reden so. Es gibt diejenigen, die der Meinung sind, wie der Petrus damals, der ganz deutlich sagt, du bist Jesus Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ihr seht also, da gibt's schon die verschiedensten Auffassungen, da gibt's schon die verschiedensten Meinungen genauso. Wo kommen wir denn als Menschen her? Jesus hat damals klare Worte gebraucht, sehr deutliche Worte, indem er hinwies auf die Schöpfung, an der er selbst mitgewirkt hat. 6-Tage-Schöpfung. Viele Christen gibt's heute, was sagen die? Das Leben ist entstanden vor Jahrmillionen, hat sich so ganz langsam entwickelt bis zum Homo sapiens, bis zu dem geistgefüllten Menschen, der heute auf 2 Beinen hier rumläuft. Das glauben viele Christen. Was glauben die denn über das Sterben? Es gibt viele Christen, die sagen, du hast deine Lebenszeit und wenn die Lebenszeit um ist, dann stirbst du und damit ist dein Leben zu Ende. Es gibt andere, die sagen, wenn du stirbst, dann geht deine Seele in den Himmel. Und andere sagen, wenn du stirbst, dann geht deine Seele ins Fegefeuer, da wird die erstmal gereinigt, bis dann die Zeit da ist, wo sie eventuell dann aufsteigen kann in den Himmel oder in die Hölle. Und dann gibt's Christen, die sich so nennen und die es wahrscheinlich auch sind, die sich an das halten, was uns Jesus vermittelt hat, noch ganz deutlich damals dem Johannes auf der Insel Patmos, indem er davon spricht, dass wenn die Lebenszeit zu Ende ist, dann wird der Mensch zur Ruhe gelegt. Und er schläft so lange, bis der, der aufgefahren ist, gen Himmel wiederkommen wird. Ihr seht also, es nennen sich viele Christen so, aber es werden nur wenige sein, die wirkliche Christen sind. Und als der Nikodemus zu Jesus kam und da ein theologisches Gespräch da am Abend beginnen wollte, was sagt dann Jesus zu ihm? Wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, so in der Verfassung, wie er jetzt besteht, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Der Nikodemus hatte Schwierigkeiten, das zu kapieren. Der fragte, muss ich noch einmal Baby werden und so fort. Nein, er muss selbst den Entschluss fassen, ein neuer Mensch zu werden, durch die Taufe wiedergeboren zu werden und dann in der engen Verbundenheit mit dem, der diese Taufe selbst erlebt hat und angeordnet hat, ein Leben zu führen. Im Aufblick zu ihm, in dem Wissen, dass der wiederkommen wird, in dem Wissen, dass er Hinweise uns gegeben hat, wie wir unser Leben zu gestalten haben. Lehret sie alles, was ich euch befohlen habe, hat er den 500 erzählt, die sich nach seiner Auferstehung da versammelt haben. Und deswegen sind wir dankbar für das, was er uns hier vermittelt hat. dass wir nicht nur uns Christen nennen, sondern dass wir wirkliche Christen sind. Deswegen haben wir hier einen wunderbaren Bericht. Von dieser Stadt Antiochien aus gingen die Missionsreisen los. Das war eigentlich das Zentrum, wo die Mission begonnen hat, die auch uns heute erreicht hat. Die Botschaft wurde weitergegeben. Durch Seleukia, 25 Kilometer von Antiochien weg, stiegen sie in die Schiffe und da fuhren sie, der Paulus und der Barnabas und später noch andere, da fuhren sie in die Länder, um das Evangelium von Jesus zu hören. Möge Gott uns helfen, dass wir nicht nur jetzt wirkliche Christen sind, sondern dass wir nicht müde werden, sondern dass wir in diesem Glauben bleiben und wachsen. Und da hat uns der Petrus, und das ist der letzte Text, den ich nennen möchte, in 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 und 11, etwas sehr Wichtiges vermittelt. Das sind die letzten beiden Verse, die wir jetzt lesen wollen und die uns einen kleinen Hinweis geben sollten. Denn er hat als Erster auch den Heiden das Evangelium gebracht. In diesem angesagten Text, den muss ich erst mal finden, jetzt 2. Petrus Kapitel 1 und da lesen wir Vers 10 und 11. Darum, liebe Brüder, tut es um mehr Fleiß, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr solches tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang zu dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Amen.